ist alles möglich. Wir könnten das auf jeden Fall locker bis 2030 schaffen, die Festivals erneuerbar zu versorgen. Und das sage ich jetzt gar nicht mal so, weil ich es mir wünsche oder irgendwie glaube, dass es so sein könnte, sondern das sind geprüfte Zahlen. Wir haben die technischen Voraussetzungen.
Eine nachhaltige Musikbranche oder das Business as usual? Festivals, Tourneen, Streaming, Merchandise. Die Liste der CO2-Treiber in unserer Branche ist lang. Ja, die Musikbranche könnte durchaus als Umweltsau verschrien sein. Zugleich bemühen sich zahlreiche Player darum, Innovationen voranzutreiben und Veranstaltungen und Musikveröffentlichungen grüner zu gestalten.
Wo stehen wir in Sachen Nachhaltigkeit? Wie könnte eine ökologischere und damit eine zukunftsfähigere Musikbranche aussehen? Und was bedeutet das für KünstlerInnen, Labels und Veranstaltende? Diesen Fragen möchten wir uns in der heutigen Folge von Reeperbahn Festival Deep Dive stellen, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Wir, das sind der Journalist und Podcaster Alex Barbian und ich, die Musikmanagerin und Journalistin Lina Burghaus. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass ihr einschaltet.
Und wir sind auch heute wieder nicht alleine hier in unserem Hamburger Studio, sondern haben eine ganz besondere Verstärkung dabei. Es ist Hannah Mauksch. Sie hat als zertifizierte Nachhaltigkeitsberaterin für Musikfestivals schon eine ganz schöne Reise hinter sich. 2018 hat sie ihre Masterarbeit über das Umsetzungspotenzial von Umweltschutzmaßnahmen in Musikclubs geschrieben. Anschließend war sie als Referentin für Veranstaltungen beim Naturschutzbund Deutschland e.V. und als Projektkoordinatorin für die Initiative Clubtopia beim BUND Berlin tätig. Auch die Veröffentlichung des Nachhaltigkeitskonzepts Zukunft feiern, das sich an Musikclubs richtet, geht unter anderem auf ihre Kappe. Ob kleiner Musikclub oder ausverkauftes Festival, Hannah weiß um die Herausforderungen, aber auch um die Möglichkeiten, die es gibt, um sich nachhaltiger aufzustellen. Hi Hannah, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
Ja, bevor wir so richtig tief reingehen ins Thema, Lina, hol uns doch gerne mal ab, vielleicht mit so drei Fakten, wie schon beim letzten Mal, die es so braucht, um zu verstehen, worüber wir heute eigentlich reden.
Ich gebe mein Bestes. Also vielleicht Fakt Nummer eins, unserer Welt geht es gar nicht gut. Der Klimawandel ist real. 2024 lagen die weltweiten Durchschnittstemperaturen erstmalig 1,6 Grad über den Temperaturen aus vorindustriellen Zeiten. Zudem war 2024 laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus jeder Monat entweder der wärmste oder der zweitwärmste Monat seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Ein wirklich trauriger Rekord. Dabei steht außer Frage, dass der Klimawandel vom Menschen hervorgerufen ist. Seine Ursache liegt im sogenannten Treibhauseffekt, denn Treibhausgase verändern unsere Atmosphäre. Eines davon, Kohlenstoffdioxid, CO2 also, steht dabei besonders im Zentrum der Bemühungen, den Klimawandel zu stoppen oder zumindest einzudämmen. Denn CO2 trägt besonders stark und vor allem besonders langfristig zu diesen Veränderungen in unserer Atmosphäre bei. Diese großen und vor allem schnell voranschreitenden Veränderungen, die schon jetzt messbar sind, zum Beispiel der CO2-Gehalt in der Luft oder der Temperaturanstieg, diese Veränderungen haben KlimaforscherInnen dazu bewogen, unser aktuelles Erdzeitalter als Anthropozän zu bezeichnen. Denn wir Menschen sorgen dafür, dass wir, wenn es weiter so geht, so viel CO2 in der Luft haben wie noch nie seit 15 Millionen Erdjahren. Die Folgen sehen wir bereits jetzt und zwar überall auf der Welt. Die Polkappen schmelzen, extreme Wetterphänomene sind zu beobachten, der Golfstrom lässt nach. Das Bundesministerium für Klimaschutz hat veröffentlicht, dass zwischen 2000 und 2021 mindestens 145 Milliarden Euro Schäden durch den Klimawandel entstanden sind. Bis 2050 wird sich dieser Betrag vervielfachen. Da sind individuelle gesundheitliche Beeinträchtigungen, der Verlust von Artenvielfalt und die Auswirkungen auf unsere Lebensqualität noch gar nicht eingerechnet. Fakt Nummer zwei. Der Weltklimarat IPCC kommt Anfang 2024 zu dem Schluss, dass sich der Klimawandel noch mindern lässt. Laut ihm ist es technologisch und ökonomisch nach wie vor möglich, die globale Erwärmung insgesamt auf 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 zu begrenzen. Dafür ist aber eine sofortige globale Trendwende in allen Bereichen nötig. Und da landen wir bei Fakt Nummer drei und bei uns selbst. Die Musikbranche verursacht Unmengen CO2. Und das sowohl im Live-Geschäft als auch im Recorded-Music-Geschäft. Wir sind also ein nicht unwesentlicher Teil des Problems. Und damit möchten wir uns heute bei Reeperbahn Festival Deep Dive beschäftigen.
Wenn ich an das Thema denke, irgendwie Nachhaltigkeit und Musikbranche, dann denke ich irgendwie zuerst an die Festivals, also an diese riesigen Müllberge, die dann bei so einem Camping-Festival da irgendwie liegen bleiben, an die verstopften Straßen irgendwo im Hinterland und diesen absurd hohen Energiebedarf, die so ein Festival ja auch haben muss. Vielleicht deshalb, Hanna, direkt die erste Frage an dich. Als du so angefangen hast, dich mit dem Thema zu beschäftigen, Nachhaltigkeit im Veranstaltungskosmos, gab es da eine Zahl, eine Statistik, die dich so ganz besonders geflasht und auch herausgefordert hat, die dir das Signal gegeben hat, ey, hier muss wirklich was passieren?
Ehrlicherweise nicht so wirklich. Also es gab nicht die eine entscheidende Zahl bei mir. Es war tatsächlich eher so, als ich irgendwie angefangen habe zu studieren. Also das war 2009 und da hatten wir natürlich auch so Vorlesungen wie Klimatologie und so weiter. Und da war natürlich schon bekannt, dass es eine Erderwärmung gibt, aber wir haben da noch nicht von Klimakrise gesprochen. Also das war auf jeden Fall jetzt noch nicht der Ansatz, den es damals gab. Und deswegen ist mir das auch da noch gar nicht so bewusst geworden. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich in meiner ersten Klimatologie-Vorlesung dachte, vielleicht finde ich damit ja doch noch einen Beruf. Also vielleicht könnte es ja doch ein Zukunftsthema sein. Also das war der Stand. Und dann war es halt eher so, dass ich halt im Studium parallel angefangen habe, in Clubs und auf Festivals zu arbeiten, auch durch Studienkollegen unter anderem. Und dann war es von mir aus eher so ein Wunsch, das, was mir Spaß macht, mit dem Beruf zu verbinden. Und diese ganzen drastischen Zahlen, die Herausforderungen oder was dann letzten Endes wirklich in der Live-Musikbranche so aktuell auch passiert, das ist mir dann wirklich erst durch den Berufsalltag tatsächlich aufgefallen. Ja.
Und dass es überhaupt Zahlen gibt zu diesem Thema, also wie wirkt sich das auf die ganze Klimakrise, Musikindustrie, Musikbranche, wie hängt das zusammen? Diese Zahlen gibt es ja auch noch gar nicht so lange überhaupt. Und ich finde es auch nach wie vor schwer, überhaupt repräsentative Zahlen zu finden. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt im Vorfeld und ich glaube, so die umfangreichste Untersuchung, die es Stand jetzt gibt, ist von der Organisation A Greener Future aus dem Jahr 2023. Du nickst gerade.
Yes. Ja.
Die haben sich den CO2-Fußabdruck angeguckt von 17 Outdoor-Festivals in Europa und speziell in UK. Und auch da ist es so, dass die Zahlen tatsächlich sehr schwanken und auch insofern eigentlich nicht repräsentativ sind für die Veranstaltungswirtschaft, weil alle untersuchten Festivals eigentlich schon aktiv etwas tun, um nachhaltiger zu sein. Und das trifft ja gar nicht auf alle Festivals zu, die es so gibt. Deswegen vielleicht so allgemeine Takeaways, was man sagen kann, ist, das Reiseverhalten des Publikums ist so der größte CO2-Treiber. Da sind sich eigentlich auch alle Studien einig. Gefolgt von Essen und Trinken, das ist das Ergebnis der Studie. Und die Studie kommt auf eine durchschnittliche CO2-Emission pro Festivaltag und pro Person von 11 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Das ist eine wahnsinnig abstrakte Zahl erstmal. Ich verlinke euch die Studie aber auf jeden Fall auch in den Shownotes, dann könnt ihr selber reinlesen.
Ja, dass die Zahlen oft nicht repräsentativ sind, liegt ja auch daran, dass Festivals halt sehr unterschiedlich sind in ihrem Charakter, in ihrer Machart. Allein wenn man sich City-Festivals anschaut im Vergleich zu diesen Camping-Festivals auf irgendeinem Acker im Hinterland, oder allein die Größe jetzt von Festivals, ein riesiger Unterschied, ob, keine Ahnung, eine vier- oder eine sechsstellige Anzahl von Menschen an einem Ort zusammenkommt und Musik feiert.
Ja, auf jeden Fall. Was viele Festivals aber tatsächlich gemein haben, ist, dass sie sich durchaus Gedanken machen, wie sie sich nachhaltiger aufstellen können. Und dazu habe ich im Vorfeld auch gesprochen mit Johannes Ewerke. Johannes ist Geschäftsführer des Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Wir hören mal rein, was er zum Thema Nachhaltigkeit in der Branche zu sagen hat.
Ich glaube, dass die Festivals somit die ersten waren, bei denen man so sehen konnte, ob sich was verändert. Also so diese Felder, die voller abgerissener und zerstörter Zelte sind und mit Müllbergen, das hat sich schon deutlich verändert bei einigen, indem sie Müllpfand und solche Dinge eingeführt haben. Auch das Thema regionales, saisonales Catering, die Art, wie man mit Werbung umgeht und mit Giveaways oder anderen Streuartikeln, auch das hat sich wirklich verändert. Einige Venues haben schon vor 15 Jahren angefangen zu investieren in Regenwasseraufbereitung, in Recyclinganlagen selber oder in der Nähe, in Partnerschaften mit nachhaltigen Herstellern von Materialien. Alles Mögliche ist da jetzt schon in den letzten Jahren passiert und das gibt uns ja auch so Best Practices, die wir dann in der Branche weitererzählen können. Und das kommt ganz gut an.
Ja, und von diesen Best Practices gibt es ja inzwischen wirklich einige. Also was mir da zuerst einfällt, ist das Projekt Labor Tempelhof, wo im Jahr 2022 4 Großkonzerte auf dem Tempelhofer Feld veranstaltet wurden. Da waren die Ärzte involviert und die Toten Hosen mit 60.000 Menschen, die da kamen. Dort wurde untersucht, wie Großveranstaltungen nach dem Ansatz Cradle to Cradle möglich sind. Cradle to Cradle steht für eine wirklich durchgängige, konsequente Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, dass quasi alles an Emissionen und Abfall, was ich produziere, in den Kreislauf zurückgeführt wird. Daraus also neue Energie oder neue Ressourcen produziert werden können und am Ende gar kein CO2-Fußabdruck entsteht. Die Aktion war ein voller Erfolg und wurde sogar mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.
Ja, das klingt jetzt natürlich erstmal alles sehr hoffnungsfroh. Hanna, teilst du diesen ja doch sehr optimistischen Blick auf die Branche? Was läuft vielleicht schon gut? Wo gibt's noch am meisten zu tun?
Ja, um das kurz einzuordnen oder aus meiner Sicht, ist es ja so, dass ich probiere, also ich arbeite ja mit Festivals zusammen und wir probieren wirklich zu schauen, wie sie von Stand jetzt wirklich was realistisch umsetzen können, um effektiv möglichst zeitnah vor allem CO2-Emissionen einzusparen. Und da sind solche Projekte wie das Labor Tempelhof total hilfreich und inspirierend, weil sie auch aufzeigen, wo die Reise hingehen können. Aber jetzt wirklich für die praktische Umsetzung ist es oft noch schwierig, das dann auf eine bestimmte Größe zu skalieren. Beziehungsweise, wenn ich jetzt nur rein von meiner Perspektive ausschaue, ist es so, dass es nicht unbedingt CO2 einspart, wenn wir große Innovationen aus anderen Ländern, sag ich mal, importieren, um sie zur Show zu stellen. Das klingt jetzt so böse. Das meine ich gar nicht so. Wie gesagt, das ist super wichtig, so eine Pilotprojekte zu haben und dadurch auch inspiriert zu werden. Aber jetzt für die Masse an Festivals und die realistische Umsetzbarkeit und wie sich das auch finanziell dann tragen kann, sodass es sich im besten Fall auch refinanziert und auszahlt, so optimistisch bin ich dann doch nicht, weil es ließe sich jetzt nicht ad hoc wirklich übertragen und in der Masse umsetzen. Also um da vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu geben. Also ein Thema, wir kommen da bestimmt auch noch drauf zu sprechen, ist ja so dieses Mülltrennungsthema. Und ich habe jetzt noch kein Festival gesehen, wo es wirklich so funktioniert, dass die Besuchenden erstmal überhaupt, dass sie die Infrastruktur so gestellt bekommen, dass sie das selber wirklich irgendwie gut trennen können. Und natürlich ist es ja auch so, selbst ich weiß nicht immer, was in welche Tonne kommt. Also ne, da gibt es ja einfach so eine große Wissenslücke. Und um das jetzt wirklich auf dem Festival garantieren zu können, bräuchtest du eigentlich an allen Tonnen wirklich nochmal Personal, was nachschaut, was daneben steht. Und dann kann man sich das ja schnell in die Höhe rechnen, Wie sich dann auch die Produktionskosten steigern. Also das ist jetzt mal so ein Beispiel, ne? Weil ich weiß zum Beispiel, beim Labor Tempelhof standen die Leute ja auch und haben geguckt, wie getrennt wird. Und dann kam zum Beispiel auch als Ergebnis raus, wenn niemand neben den Tonnen steht, wird auch nicht richtig getrennt. Das ist jetzt aus meiner Perspektive gar nicht so eine neue Erkenntnis, sondern eher was schon bewusst ist, aber wo wir vielleicht nochmal eher schauen können, dass man da wirklich nochmal einen Schritt geht, wie das Labor Tempelhof es ja auch macht, dass man wirklich auch nur Produkte einsetzt, die gar keinen Abfall entstehen lassen, als Beispiel.
Ja, du hast da gerade schon echt etliche extrem gute Stellschrauben genannt und auf das Thema Müll werden wir auf jeden Fall noch sehr prominent zu sprechen kommen, weil, wie Alex schon gesagt hat, das ist einfach ein Megathema und ja auch das, was so am sichtbarsten ist für die Leute. Ich fände es total toll, wenn wir uns vielleicht aber zuerst nochmal die Stellschraube angucken, die ja in der CO2-Bilanz immer so ganz besonders hervorsticht, nämlich das Thema An- und Abreise. Und da ist es ja auch irgendwie klar, dass das einen riesigen Fußabdruck hinterlässt, wenn man so 30 oder 60.000 Menschen mal sich in ein Auto setzen lässt und die fahren dann an irgendwie einen einzigen Ort irgendwo in der Pampa. Wie löst man das? Das ist ja irgendwie so die einzig sinnvolle Lösung, erstmal die Leute dazu zu bringen, mit einer nachhaltigen Alternative anzureisen, also ÖPNV, Fahrrad, keine Ahnung, oder zumindest sich weniger Autos zu teilen. Du kennst da aus deiner Praxis ganz sicher auch schon einige Lösungsansätze, so welche Strategien gab es denn da, die du vielleicht besonders spannend und erfolgsversprechend fandest?
Ja, also erstmal geht es ja in dem Bereich wirklich darum, wie du es ja auch schon angesprochen hattest, alles, was halt dieselabhängig ist, runterzuschrauben. Also vor allem die Anreise mit dem Auto oder generell natürlich auch die Fluganreise. Ne? Also das kann man sich auch anschauen, auch bei Festivals in Deutschland. Das sind dann vielleicht gar nicht der größte Teil, der mit dem Flugzeug kommt, aber das, was natürlich in der CO2-Bilanz einfach viel, viel ausschlaggebender ist, als der prozentual höhere Anteil, der noch mit dem Auto kommt. Aber was effektiv sein kann, ist natürlich, ne, es ist auch sehr abhängig davon, wo das Festival sich befindet. Du hast es ja auch schon angesprochen. Das ist immer, ne, man muss gucken, was kann das Festival von sich auch schon mitbringen und wie kann man da irgendwie noch zusätzlich mit reinsteuern, um beispielsweise die Autos runterzusetzen. Und wenn es möglich ist, gilt es zum Beispiel erstmal zu schauen, dass gar keine Autos kommen dürfen. Aber natürlich sollte ein inklusives Thema sein. Das heißt, wir können nicht für alle Menschen verbieten, mit dem Auto zu kommen. Das ist auch ganz wichtig. Und was dann aber wirklich konzentriert viel hilft, und das ist ja immer so in der Klimakrise, dass wir ja nicht die Zeit haben zu warten. Also wir müssen wirklich so schnell wie möglich rausfinden, was sind die größten Stellen. Und was ich da wirklich sehr effektiv finde, ist, wenn man sich aufstellt und wirklich anschaut, wo kommt mein Publikum vom Festival her? Wo gibt es vielleicht Herde, wo es noch keinen Shuttlebus gibt? Wo gibt es vielleicht auch irgendwie ein Dorf, wo es halt gar keine Bus- oder Zuganbindung gibt? Schickt man da vielleicht nochmal extra einen Shuttle hin? Also da wirklich zu gucken, was sind meine effektivsten Sachen, die ich mitgestalten kann. Was aber viel, viel mehr helfen würde, ist natürlich hier gerade, ne, im Verkehrssektor, die Verkehrspolitik, also auf politischer Ebene zu schauen, wie können wir öffentliche Verkehrsmittel so attraktiv wie möglich für alle gestalten und auch kostengünstig. Und das würde wahrscheinlich viel, viel mehr helfen, als wenn wir jetzt irgendwie einen Shuttlebus in irgendein Dorf schicken.
Das 9-Euro-Ticket.
Ja.
Ja, Verzicht aufs Auto ist natürlich, du hast es gerade angerissen, besonders schwierig in dem Moment, wo ein Ort halt schwer erreichbar ist, also irgendwie ländlich gelegen oder natürlich auch, wenn jetzt Besuchende von dem Festival besonders viel Gepäck dabei haben, weil sie natürlich halt Zelten oder literweise Bier dabei haben, weil das muss ja fürs ganze Wochenende reichen. Das ist dann besonders wichtig, dass VeranstalterInnen eben, wie du sagst, Hanna, Lösungen anbieten. Seien es dann vielleicht Kooperationen mit Bahn- oder Busunternehmen oder auch eine Fahrgemeinschaftsbörse. Was wiederum nur dann funktioniert, wenn die BesucherInnen mit leichtem Gepäck anreisen können. Da hilft es, wenn die Leute kein Camping-Equipment mitbringen müssen, sondern eben Zelt, Pavillon und Co. ausleihen können. Und wenn es zum Beispiel einen Supermarkt gibt auf dem Festivalgelände.
Wo das Bier idealerweise vielleicht auch noch ein bisschen länger kalt bleibt als in so einem mitgebrachten Zelt. Ja, der Aspekt der Anreise als großer belastender Faktor ist aber ja auch nicht irgendwie so ein exklusives Festival-Ding, sondern das betrifft ja eigentlich generell alle Großveranstaltungen. Also egal, ob man da jetzt von großen Sportevents spricht oder eben auch von Konzerten, gerade jetzt von größeren internationalen Stars. Und da gab es im letzten Jahr ja so einen Act, der wirklich besonders große Schlagzeilen gemacht hat, und das ist Adele, die im letzten Jahr insgesamt 10 Konzerte in einem eigens für sie erbauten Pop-Up-Stadion in München gespielt hat. Und nun hast du durchblicken lassen, Hanna, im Vorgespräch, dass du auch da warst und es sehr, sehr toll war. Aber wie blickst du denn, unabhängig von der künstlerischen Qualität, und dass es ein sehr glitzeriger Abend war, auf solche Pop-Up-Events?
Das ist ein großes Thema auf jeden Fall. Es ist generell so ein bisschen die Frage, wie entwickelt sich die Live-Branche, wie entwickelt sich die Festival-Branche. Also da geht es wirklich um wirtschaftliche Zahlen letzten Endes auch. Und Adele war vielleicht auch schon so ein Anteaser, dass es jetzt nicht das letzte Mal gewesen ist, dass so ein Pop-Up-Event entsteht, sondern dass da vielleicht auch eher der Anspruch ist, wie kann man eine internationale Künstlerin in dem Fall ja noch einem größeren Publikum zeigen. Und es gibt super viele Faktoren, die da reinspielen, aber ich würde das wirklich mit Vorsicht betrachten. Also gerade bei Adele, ich habe es euch schon im Vorhinein erzählt, dass mich das auch ein bisschen stark berührt hat, das Konzert, weil ich es wirklich super, super schön fand. Ich meine, letzten Endes ist es auch eine weiße westliche Kultur, die da zusammenkommt. Das will ich jetzt gar nicht so sagen, dass es jetzt super das soziale Event ist, wo auf alles bedacht wird. Aber was ich dort wirklich gemerkt habe, ist dieser Zusammenhalt, insbesondere von weiblich gelesenen Personen. Also, dass man da wirklich ein Feeling schafft und auch den Austausch zwischen Kulturen. Und dementsprechend finde ich eigentlich, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig aus meiner Perspektive jetzt auch zu sagen, aber eigentlich finde ich solche Events total gut für den menschlichen Zusammenhalt. Die Frage ist natürlich, wie gestaltet man das? Und es gibt Baustellen oder es gibt Sachen, die man natürlich optimieren kann. Jetzt muss man sich das bei Adele aber auch so vorstellen. Wir haben eine große internationale Firma, die mit lokalen Produktionsfirmen zusammenarbeitet. Das ist ein Riesenkonzept, was dahinter steckt. Und natürlich wissen dort die Leute, was für Umweltauswirkungen das hat. Und natürlich gibt es auch da Leute, die ein Interesse haben, das runterzusetzen. Wie es dann in der Praxis aussieht, das ist dann halt immer so die Frage. Ja, aber deswegen würde ich jetzt nicht per se sagen, dass solche Pop-up-Events total schlecht sind. Es kommt immer auf das Maß an und was dieses Event auch aussagt. Weil stellt euch vor, es kommt vielleicht eine Künstlerin, die noch mehr politisch aktiv ist oder dadurch vielleicht auch eine Massenwirkung erzielen könnte, die uns gesamtgesellschaftlich hilft, dann würde ich es tragbar finden, wenn dafür Tonnen CO2 ausgeschüttet werden, wenn es dafür eine andere langfristige Wirkung hätte.
Ja, es ist auf jeden Fall schwer, da den einen Way to go zu finden, ne, weil es einfach so viele Faktoren hat. Ich habe vor unserer Aufzeichnung auch mit Katharina Reuter gesprochen vom Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft und habe sie so ein bisschen gefragt, ob sie Ansätze sieht, wie man so eine Veranstaltung nachhaltig aufziehen kann, und das sagt sie dazu.
Wenn man das aber schon macht, dann sind zwei Dinge wichtig, weil dann muss man zum einen schauen, wie nachhaltig kann man beispielsweise so ein Stadion bauen, also recycelte Materialien verwenden, komplett eigene Versorgung mit erneuerbaren Energien sicherstellen und immer auch die Wiederverwendung mitdenken. Also dass auch da das tatsächlich eben nicht so ein einmaliges Anwendungsbeispiel dann nur gibt.
Ja, ich habe so ein bisschen versucht rauszufinden, was mit diesem Stadion passiert ist danach. Und es war gar nicht so einfach, Infos dazu zu finden tatsächlich. Also es gibt Aussagen von Live Nation, dass zum Beispiel der extra für das Stadion verlegte Straßenasphalt recycelt werden sollte. Die Ansage von Adele und ihrem Team ist aber, dass es so eine einmalige Sache war, dass es dieses Pop-Up-Stadion in dieser Art nie wieder geben soll. Und entsprechend, ja, können wir da gerade nur mutmaßen, ob da Katharinas Wunsch entsprochen werden konnte.
Mhm. So. Ja, eine Untersuchung von Music Declares Emergency zeigt klar und deutlich, wie umweltschädlich solche Pop-Up-Konzerte eben eigentlich sind. Die haben beim Adele-Konzert Leute befragt. Das Ergebnis, ein Viertel der Besuchenden ist mit dem Flugzeug angereist. Generell bin ich auf ein Phänomen gestoßen, das inzwischen weit verbreitet ist, nämlich Gig-Trippen. Das war vor allem bei der letzten Taylor Swift Tour ein riesiges Ding, weil die Tickets zu ihrer Tour in den USA so astronomisch teuer waren, war es für viele Fans eben günstiger, sich für eine Show in Europa ein Ticket zu kaufen und nach Gelsenkirchen zu fliegen. Oder jetzt eben diese Oasis Reunion Tour, für die gefühlt die ganze Welt nach Großbritannien einfliegt.
Ja, es ist auf jeden Fall ein super komplexes Thema und gerade bei Veranstaltungen der Dimension schwer, da irgendwie das gegeneinander aufzuwiegen. Was aber auf jeden Fall auch zu beobachten ist, ist, dass immer mehr Artists und Teams ihre ökologische Verantwortung berücksichtigen, wenn sie Touring-Entscheidungen treffen zum Beispiel. Hierzulande hat zum Beispiel die Initiative Plant a Seed bei Konzerten der Band Seed herausfinden können, dass 88% der Emissionen, die diese Konzerte verursachen, das entspricht in dem Falle 882,41 Tonnen CO2, durch den Publikumsverkehr erzeugt wurden. Und das ist dann wieder so ein Full-Circle-Moment, ne, wenn wir auf Adele gucken, wenn wir auf Festivals gucken. Da, ja, leitet sich halt eine relativ klare Handlungsempfehlung ab für Konzerte oder für tourende Artists. Und das ist lieber mehrere Konzerte auf lokaler Ebene als weitere Anreisewege für die Fans. Das ist zumindest rein klimatechnisch betrachtet die bessere Alternative.
Mhm, ja, und besonders prägnant fand ich auch die Aktion Ticket to Ride. Genau wie Plant a Seed waren da auch die KollegInnen von The Change in Sea involviert. Das Projekt drehte sich um die Tour von Anne-Mai Kantereit und eben um die Frage, wie man das CO2-Aufkommen bei der Anreise der Fans reduzieren kann. Schaut da auf jeden Fall gern mal in die dazugehörige Studie, die ist unten in den Shownotes verlinkt.
Yes, und vielleicht noch ganz, ganz kurz angerissen, auch wenn die Mobilität von den Teams und von den Artists im Veranstaltungsbereich eine deutlich kleinere Rolle spielt beim CO2-Fußabdruck, macht es natürlich schon auch einen Unterschied, ob die Leute in der Shuttlebus-Gemeinschaft mit dem E-Auto kommen oder mit dem Helikopter. Dazu kommt natürlich, je internationaler auch so ein Act aufgestellt ist, desto weitere Strecken werden für Live-Shows in der Regel zurückgelegt. Es gibt ja wirklich DJs, die spielen in einer Woche auf 3 Kontinenten und das ist natürlich dann eine enorme Kerbe, die da einfach auch auf dem Planeten hinterlassen wird, wenn man das so ausdrücken will. Und klar, auch der Transport von Technik, Bühnenbild und so weiter hinterlässt halt einen Fußabdruck.
Ja, du hattest als zweitgrößten Emissionsfaktor ja das Thema Ernährung genannt. Da muss ich direkt auch an die Fusion denken, wo es ja ausschließlich veganes Essen gibt. Ich kenne aus dem Catering von einigen Festivals auch diesen Meat-Free Friday. Dass nicht tierisches Essen einen deutlich besseren CO2-Abdruck hat, ist ja auch bekannt. Auch wiederverwendbares Geschirr und Trinkwasserspender statt Einwegflaschen kann man natürlich mitdenken. Und wenn wir schon bei Wasser sind, natürlich auch das Thema Abwasser.
Ja, es sind super viele Themen, die man sich da angucken kann. Ich würde aber gerne auf ein Thema kommen, wo du, Hanna, auch sehr engagiert bist. Das ist das Thema Energie. Und dazu hat auch wieder Music Declares Emergency ein paar sehr interessante Zahlen veröffentlicht. Eine einzige Stunde DJ-Set verbraucht genauso viel CO2 wie 630 Tassen gekochter Kaffee. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe Kaffee. Aber so viel dann vielleicht doch nicht.
Meine Tagesration.
Ja. Und da reden wir jetzt aber nur von Sound- und DJ-Equipment. Und vielleicht noch eine zweite Zahl. Mehr als 120.000 Kilowattstunden an einem Festivalwochenende werden für Festivals wie Rock am Ring benötigt. Das entspricht der Stromversorgung von einer Kleinstadt. Nur mal so. Das wäre ja alles nur so halb dramatisch, wenn dieser Strom nicht bei vielen Festivals und gerade bei den Campingfestivals immer noch mit Dieselgeneratoren erzeugt werden würde, weil das einfach als die stabilste und auch günstigste Option gilt, Strom zu erzeugen. Es sind halt richtige Dreckschleudern, diese Dieselgeneratoren. Und auch Biodiesel ist da irgendwie auch eher so eine mittelprächtige Option. Die einzig wirkliche Lösung sind eigentlich regenerative Energien. Und da würde ich dann gerne zu dir übergeben, Hanna. Wie nimmst du denn den Status quo wahr in Sachen Energieversorgung? Wie schnell bewegt sich da was? Gerade so, wenn du Festivals vielleicht mit Clubs vergleichst. Das ist weit, ich weiß, man kann es nicht vergleichen, aber.
Ja, also erstmal, ja, vielleicht zum Vergleich. Also ich finde es schon krass, weil ein Festival verbraucht dann halt auch wirklich an dem Festivalwochenende so viel Strom wie der Club im ganzen Jahr. Also um das nur noch mal einzuordnen, aber natürlich freut sich ein Club als auch ein Festival, wenn es letzten Endes weniger Stromkosten zahlen muss. Also da gibt es viele Stellschrauben, die gemacht werden können im Club als auch auf Festivals. Aber wie nehme ich den Status quo wahr? Also uns ist gerade allen bewusst, dass wir weniger Diesel verbrauchen müssen. Also wir sehen das auch ganz klar in unseren Klimabilanzen, dass wir hier wirklich die größte Schnittstelle haben, die größten CO2-Werte in diesem Dieselverbrauch. Und der Diesel fällt für die Energie an, als auch im Fuhrpark drumherum um das Festival. Aber hauptsächlich gibt es meistens große Generatoren, die an den Bühnen stehen, also gerade bei Festivals im ländlichen Raum. Und wir wissen, dass wir diesen Diesel runtersetzen müssen. So, und was ist da gerade der Status quo? Also natürlich probieren alle Festivals so gut und so weit wie es geht, möglichst viel Feststrom zu beziehen. Also da findet auch aktuell ein Ausbau statt. Ob dieser Feststrom jetzt wirklich Ökostrom ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil das hat viel mit der Energiepolitik in Deutschland zu tun. Aber das ist erstmal so das Ziel, dass wir möglichst viel an den Feststrom bekommen. Wir haben aber teilweise noch gar nicht die Möglichkeiten, dass es überhaupt Leitungen gibt oder wir halt leider, und das ist halt wirklich traurig, auch 25 noch zu sagen, aber das ist da halt einfach, dass wir da nicht so weit sind. Was wir aber jetzt machen können, und das würde ich auch allen Festivals raten oder alle, die irgendwie ansatzweise mit Dieselgeneratoren zu tun haben, man kann die meistens viel, viel effizienter nutzen, als es irgendwie bekannt ist, ne? Weil meistens werden die Dieselgeneratoren aufgestellt und sie leisten das, was sie leisten sollen, viel, viel mehr. Und oft laufen die Generatoren wirklich durch, wenn sie auch teilweise nicht benötigt werden. Es gibt immer Backup-Generatoren, natürlich auch aus Sicherheitsgründen, also es muss ja auch eine Sicherheitskamera dauerhaft funktionieren und so weiter. Aber es gibt eben auch Generatoren, die stehen nur an den Bühnen und die laufen mit einer Kapazität, die halt nicht effizient ist. Und wenn man die richtig einschaltet, und das ist jetzt so ein bisschen da, wo wir sind, eigentlich wollen wir keine Dieselgeneratoren mehr. Aber das, was wir auf jeden Fall machen können, ist, die Dieselnutzung schon drastisch zu reduzieren und anzupassen. Und das ist nicht so schwer, wie es oft gedacht wird. Da muss man, glaube ich, wirklich eher schauen, oder diesen Effizienzgedanken mehr mit reinbringen und dann vielleicht mal eine Energieberatung machen oder sich wirklich so technisch mit diesen Sachen auseinandersetzen und da ein gutes Verständnis haben, wie viel Liter verbraucht mein Generator? Was kann ich mir als Ziel vornehmen, das runterzusetzen? Zusätzlich gibt es mittlerweile aber auch richtig tolle Solarmodule. Es gibt mittlerweile so schöne Container, die haben Batteriespeichersysteme, also die auch wirklich eine hohe Stromversorgung leisten können, also auch für große Festivalbühnen. Da braucht man natürlich einen Invest, um so einen Solarcontainer zu finanzieren, ne? Also da sprechen wir dann so ab 60.000 Euro aufwärts. Also es ist alles möglich. Wir könnten das auf jeden Fall locker bis 2030 schaffen, die Festivals erneuerbar zu versorgen. Und das sage ich jetzt gar nicht mal so, weil ich es mir wünsche oder irgendwie glaube, dass es so sein könnte, sondern das sind geprüfte Zahlen. Wir haben die technischen Voraussetzungen und wir haben auch Möglichkeiten, wenn wir jetzt anfangen und den Strom richtig einsetzen, beispielsweise auch Geld zurückzubekommen, also auch Geld durch das Einsparen zurückzubekommen, was man dann gegebenenfalls für solch eine Technologie einsetzen könnte. Aber auch, muss ich sagen, die Venues selber haben ja auch ein Interesse daran. Oder mittlerweile haben viele Venues auch eigene Nachhaltigkeitsabteilungen und Firmen. Und die brauchen natürlich auch die Anforderungen von so einem Festival. Also da ist dieser Austausch ganz doll wichtig, ne? Dass man wirklich mit den ganzen Akteuren sich zusammen an einem Tisch setzt und schaut, wie kann man das umsetzen. Beispielsweise, was brauche ich noch für Starkstromanschlüsse, damit ich überhaupt meine ganzen Baufahrzeuge auf E umstellen kann. Also dass die Venue das überhaupt leisten kann, dass ich da Elektrofahrzeuge einsetze. Und sowas wird gerade total viel diskutiert und dementsprechend bin ich da schon optimistisch oder das ist auch was, was mich in meiner Arbeit motiviert, weil die Lösungen sind vorhanden.
Ja, es gäbe auch durchaus tolle Vorreiter, bei denen man sich mal melden könnte, von denen man viel lernen könnte, sich viel abschauen könnte. Das Futur 2 Festival in Hamburg, auch das Digital Festival, beide arbeiten mit erneuerbaren Energien. Neben der Stromerzeugung ist natürlich auch die Frage, wie viel Strom ist überhaupt nötig? Hanna, du hast es gerade auch schon angedeutet. Wie viel verbraucht zum Beispiel die Bühnentechnik? Ich habe Küchengeräte im Catering. Also das könnten ja alles Stellschrauben sein. Das Lollapalooza screent den tatsächlichen Energiebedarf auf seinem Festival sehr genau und versucht eben so, den Bedarf an Dieselgeneratoren zu minimieren. Das Festival ist übrigens auch das erste in Deutschland, das eine Zertifizierung nach DIN ISO 20121 für nachhaltiges Eventmanagement erhalten hat.
Ja, Hanna, du begleitest das Lollapalooza ja seit sehr vielen Jahren und deswegen erzähle ich dir da jetzt nichts Neues, so dass da auch die Implementierung von einem geschlossenen Abfallmanagementsystem zum Beispiel mit dazugehört und das Ziel lautet da ja Zero Waste. Und Alex hatte vorhin ja schon diese Müllberge auf Festivals angesprochen. Und tatsächlich ist das Müllaufkommen an so einem Festivalwochenende in etwa vergleichbar mit einer Kleinstadt, und zwar aufs Jahr gerechnet. Wie können Festivals denn diesen Müllbergen Herr werden? Also du hast es am Anfang schon mal kurz angerissen, so dieses Mülltrennung, auch die Besuchenden dabei begleiten und auch viel Aufklärungsarbeit. Aber ist dieses Ziel Zero Waste wirklich realistisch?
Ja, das ist dann natürlich davon abhängig, wie Zero Waste definiert wird. Also wir wissen natürlich, also beim Lollapalooza Berlin, aber auch bei anderen Festivals, auch hier, dass das Größte und Gefährlichste oder das, wo wir am effektivsten CO2 einsparen können, ist das Restabfallaufkommen zu reduzieren. Also das, was letzten Endes in der schwarzen Tonne landet, ne? Weil wir wollen oder beziehungsweise das hat einfach in der Verarbeitung, also bei uns landet das meistens auf Verbrennungsanlagen. Dafür ist ein relativ hoher Energiebedarf aufwendig. Und umso mehr wir schaffen, aus dem Restmüll rauszuziehen, also wie beispielsweise Leichtverpackungen oder Kronkorken aus Metall oder was auch immer, und das in Recyclinganlagen geben können, umso besser ist natürlich auch die CO2-Bilanz von einem Festival. Zero Waste selber sagt jetzt nicht unbedingt aus, dass wir jetzt wirklich 0,0 Kilogramm Müll auf dem Festival haben, sondern dass wir halt schauen, dass die Recyclingquote oder teilweise wird auch von der Recovery Rate gesprochen, also dass die möglichst hoch ist. Das heißt, dass halt wirklich der Restabfall immer, immer kleiner wird. Das ist sozusagen das Oberziel und das sehe ich auf jeden Fall auch als realistisch an. Natürlich ist es immer so eine Sache, wo trifft man sich am Ende, ne? Weil wir haben bestimmte Hygieneauflagen, wir haben Sicherheitsauflagen. Das muss alles miteinander abgestimmt sein. Aber auch hier ist es durchaus möglich, durch verschiedene Maßnahmen diesen Restabfall zu verringern und vor allem mehr daraus zu trennen. Also das ist, glaube ich, erstmal der erste große Schritt, was viele Festivals auch schon machen, da eine richtige Trennung bereitzustellen und vor allem aber auch in den Produktionsabläufen. Also klar, auf dem Campingplatz, logischerweise, da fällt viel Müll an. Auch hier gibt es diverse Maßnahmen. Aber gerade was auch so die ganze Produktion, der Produktionsaufbau angeht, welche Materialien werden da genutzt? Also wir finden da immer wieder Sachen, die irgendwie dann doch im Restabfall landen, also vom Produktionsgeschehen, die wir aber doch irgendwie recyceln können. Und da anzusetzen und jetzt gar nicht mal irgendwie den Fehler bei den Besuchenden zu suchen, die, weiß ich nicht, ne, ich sag immer irgendwie, also das höre ich wirklich sehr oft in meiner Arbeit, dass die Leute sagen, die sind doch dann betrunken und sind dann nicht mehr in der Lage zu trennen. Also finde ich ganz falsch, diesen Ansatz. Sondern es geht ja eher darum, das Festival so zu konzeptionieren, dass du da halt auch wirklich keine Möglichkeit hast, irgendwie dich so krass unnachhaltig zu verhalten. Ich glaube, wenn dieser Ansatz noch mehr verinnerlicht wird und Festivals vor allem auch miteinander kooperieren, das ist jetzt wieder ein sehr optimistischer Blick, aber es passiert auch. Also diese Kooperation jetzt natürlich nicht, vielleicht nicht im Marketingbereich oder im Ticketverkauf, aber dass sich die Nachhaltigkeitsabteilung von den Festivals untereinander austauschen, das passiert und das ist auch wirklich super wertvoll, weil man dann natürlich auch hier wieder aufgrund der Zeit, die uns noch bleibt, dann die Möglichkeit hat, schnell voranzukommen und das auch gemeinsam zu gestalten.
Genau, und um das Müllproblem halt wirklich gelöst zu bekommen, müssen alle mit anpacken, wie du schon richtig sagst. Also die Fans, die man irgendwie zur Mülltrennung und Vermeidung bewegen muss, aber natürlich auch die Artists. Ja, also wir können sich Artists und Managements, die vielleicht zuhören, vielleicht auch mal fragen, was muss jetzt wirklich auf dem Artist Rider stehen? Super oft landen nämlich geforderte Lebensmittel oder Gadgets dann unnötig ungenutzt im Müll und das wäre jetzt ja wirklich ein sehr vermeidbarer Posten.
So. Ja, es sind so diese kleinen Themen, ne, die vielleicht jetzt erstmal auf dem Papier nicht den riesigen Impact haben, aber natürlich einen Unterschied machen. Und ich habe auch dazu nochmal mit Katharina Reuter vom BNW gesprochen, die auch noch eine andere Stellschraube genannt hat, auf die Veranstaltende und Artists im Hinblick auf Müll schauen können.
Dann ist mir noch eingefallen, dass ja auch dieser ganze Bereich Deko und Merch natürlich einen Einfluss hat. Und da wäre es einfach super, wenn man auf Einwegdekoration eben verzichten kann und wenn Banner und Merchandise-Artikel tatsächlich nachhaltig produziert werden. Also wenn man T-Shirts anbietet, die eben beispielsweise aus Bio-Baumwolle sind.
Ja, das finde ich eine tolle Idee, gerade wenn ich so beobachte, was es da auch schon für kreative Ansätze gibt. Also zum Beispiel, wenn Festivals oder Artists so alte Sachen zu neuem Merch recyceln, zum Beispiel irgendwie alte Bühnenbanner benutzen oder so. Ne? Das sind kleine Sachen, die aber irgendwie auch nochmal symbolisieren, so hey, uns ist das wichtig. Oder wenn Fans alte Shirts mitbringen lassen und diese vor Ort mit Motiven ihrer Lieblingsstars oder ihres Lieblingsfestivals bedrucken lassen.
In Sachen Müllvermeidung müssen natürlich auch weitere Partner und Sponsoren dann mit ins Boot geholt werden. Ein Begriff, der da in letzter Zeit immer wieder genannt wird, ist Green Sponsoring. Hanna, vielleicht kannst du uns kurz erklären, was da dahinter steckt.
Ja, finde ich irgendwie ganz witzig, weil das ist jetzt so ein Begriff, der aufploppt und wir haben das irgendwie immer in diesen Nachhaltigkeitsdebatten, also in anderen Feldern ist es natürlich auch so, es gibt ja immer so diese Hot Topics, ne? Und ich habe da irgendwie an sich auch nochmal so drüber nachgedacht, weil irgendwie früher war es immer so, dass immer die Leute gefragt haben, was findest du dann, ist ein richtig schlimmes Worst-Case-Beispiel. Das war halt richtig so auf den ersten Panels immer das, was die Leute hören wollten. Dann hat sich das irgendwann geändert zu, was sind denn die Best Practices? Das ist immer noch aktuell. Mittlerweile ist auch oft die Frage, was ist die Zukunft? Und jetzt ist gerade auch so ganz aktuell, na, am Anfang war es immer, Nachhaltigkeit ist viel zu teuer. Mittlerweile ist die Frage, wie kann Nachhaltigkeit günstig sein? Was uns natürlich freut zu hören, also in diesen Kreisen. Ja. Aber Green Sponsoring beschreibt natürlich erstmal, dass man mit Partnern zusammenarbeitet, ohne, im besten Fall ohne Greenwashing zu betreiben. Also ich verstehe es zumindest so, dass man einen Partner hat, der zum einen auch etwas langfristig für die nachhaltige Gestaltung des Festivals beiträgt. Sie hatte ganz am Anfang auch schon mal so ein bisschen angerissen, das Thema, dass es ja auch wirklich so mit einem Risiko zusammenhängt. Also beispielsweise die anstehenden Hitzesommern. Ne, also wir werden auf vielen Festivals mit Überschwemmungen zu kämpfen haben oder haben wir auch schon zu kämpfen, vor allem aber auch mit der Hitze im Sommer. Und da sprechen wir auch schon über Klimaanpassung. Und da ist so ein Green-Sponsoring wäre so hilfreich, also wenn sich Firmen noch mehr überlegen, was würde denn den Menschen zum Beispiel gesundheitlich vor Ort auch was bringen. Also natürlich ist es immer, soll die Marke bekannt gemacht werden, aber was kann halt wirklich den Leuten auch nachhaltig helfen? Also ich denke da zum Beispiel sowas wie an mobile Schattenflächen, die irgendwie ein Sponsor mal hinstellt, was dann halt auch wirklich irgendwie spürbar für die einzelne Person wäre, was die Marke macht, ne? Also dass dann halt gar nicht die Diskussion ist, bringt der Aktivierungsstand jetzt was oder nicht. Und ja, generell meint dieses Thema eben so ein bisschen, dass es halt auch um die Stützung selbst geht, also dass das Festival da eben auch was von hat.
Genau, aber vielleicht kurz eingehakt. Also ich habe mit Green Sponsoring halt auch immer so Aspekte verbunden, aber ich bin da auch nicht so im Thema mit, ja, was dürfen Sponsoren eigentlich vor Ort? Ne? So dürfen die Plastikartikel rausgeben, so. Wie holt man denn da so einen Sponsoring-Partner, auf den man ja angewiesen ist als Festival, mit ins Boot bei solchen Themen?
Also das Ding ist, dass ja oft ganz langfristige Verträge auch schon bestehen, ne? Also dass die über Jahre laufen. Was sich jetzt natürlich gerade nochmal ändert, und es ist ein Zukunftsthema, es ist ein bekanntes Thema, also für die Festivals ist es wichtig, gerade auch einfach, um sich zukunftssicher aufzustellen, dass das jetzt natürlich auch bewusst ist bei den Leuten, bewusst ist bei den Brands, aber auch die Brand-Deals machen. Letztlich ist es aber immer eine Finanzierungsfrage, gerade bei kapitalorientierten Festivals, das ist so.
Ein Thema, worüber in diesem ganzen Nachhaltigkeitskosmos oder ökologischen Nachhaltigkeitskosmos für meinen Geschmack echt wenig gesprochen wird, ist so das Thema, was Konzerte und Festivals eigentlich für das Ökosystem bedeuten, in dem sie stattfinden. Also gerade Campingfestivals, so ich denke jetzt irgendwie so an die idyllische Lage am See irgendwo im Hinterland, und wenn da zehntausende Menschen campen, wild pinkeln und irgendwie dann die Belastung durch Lärm, Lichtverschmutzung oder gar so ein Feuerwerk, wie stark wirkt sich das denn auf die Tierwelt oder die Pflanzenwelt vor Ort aus und wie kann man dem als Veranstaltender begegnen?
Das ist auf jeden Fall ein Thema, was relevant ist, aber man muss es auch so ein bisschen einordnen, weil man muss sich dann auch wirklich ganz genau anschauen, wo das Festival stattfindet, welche Habitate es da gibt, welche Pflanzen, welche Tierarten, ob es da schon geschützte Arten gibt. Ne, viele Festivals finden auch in Naturschutzgebieten statt. Aber ich muss dazu auch sagen, dass es oft gar nicht so einen riesen krassen Auswirkung hat. Also vor allem nicht auf so kleinere Tiere, wo irgendwie das Festival vielleicht einmal im Jahr stattfindet. Ne? Also die werden dann natürlich vertrieben durch den Lärm und fühlen sich davon auch angegriffen. Aber wenn man das gut gestaltet und entsprechende Maßnahmen umsetzt, finden die in der Regel auch wieder zurück in das Habitat. Und dass es gar nicht so eine krasse Auswirkung hat. Tatsächlich. Aber wie gesagt, wenn es da eine geschützte Art in dem Gebiet gibt, da muss man natürlich wirklich schauen, wie kann man damit umgehen oder welche Maßnahmen kann man da als Prävention auch treffen, wie kann man die Besuchenden auch sensibilisieren und was halt vor allen Dingen wichtig ist, wirklich die Lautstärke zu begrenzen auf die Showtage, also dass man auch im Produktionsauf- und Abbau schaut, dass da Tiere und Pflanzen nicht zu sehr gestört werden, was ein großes Thema beispielsweise auch ist. Das habe ich von unserem ehemaligen Naturschutzexperten beim BUND gelernt, der auch jahrelang die Fusion mitgestaltet hat. Der hat immer ganz toll davon erzählt, wie die Schwalben über den Köpfen die Mücken einfangen am Abend. Man kann das immer sehr gut beobachten da am Hangar. Und der hat auch so gesagt, eins der wichtigsten Sachen ist beispielsweise für die Bäume, die vor Ort stehen, die Bodenverdichtung. Also, dass die Baufahrzeuge wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht so nah an den Bäumen ranfahren, weil durch das ganze Gewicht, was da raufkommt, werden die Wurzeln so doll zusammengedrückt, dass es dadurch sein kann, wenn da einmal irgendwie ein fetter Laster steht, dass der Baum sich davon nicht mehr erholt. Also, da muss man beispielsweise mit Bodenschutzplatten arbeiten oder die Wege wirklich gut legen. Aber was ich halt immer empfehlen würde, ist da wirklich mit lokalen Initiativen zusammenzuarbeiten, mit Umweltverbänden und vor allem mit ehrenamtlichen Leuten, die im besten Fall schon seit 20 Jahren die Tiere dort beobachten, weil die halt einfach wirklich ein gutes Gefühl dafür haben, was dort auch gebraucht wird. Ne? Also vielleicht für ein bestimmtes Gebiet können sie eine konkretere Aussage treffen als das Umweltbundesamt, sodass man dann auch wirklich guckt, dass man da nicht zu großen Schaden hinterlässt.
Ja, was wir an dem Punkt vielleicht mal festhalten können, ist, dass es eigentlich nicht möglich ist, so 100% nachhaltig und ohne Fußabdruck unsere Großevents abzuhalten und zu realisieren, zumindest aktuell. Zehntausende Menschen irgendwo an einen Ort zu transportieren, um eine energieintensive Show zu machen, sie dort dann zu Konsum von möglichst viel Essen und Trinken und Merch zu animieren, das ist einfach halt keine nachhaltige Idee. Aber was wäre die Alternative? Dass Streaming-Konzerte keine wirklichen Alternativen sind und kein Businessmodell, das wissen wir halt wirklich spätestens seit der Corona-Pandemie. Und Konzerte und Festivals sind eben auch gesellschaftlich und zwischenmenschlich super wichtig. Riesen-Highlight. Das ist ein total großer kultureller Wert, der sich irgendwie nicht so richtig aufwiegen lässt. Ja.
Wir haben jetzt sehr, sehr viel über das Live-Geschäft gesprochen. Das ist auch wichtig, wo diese Themen ja auch sehr sichtbar sind. Ne? Und ich würde aber gerne zumindest noch mal kurz auf den Recorded-Music-Markt eingehen. Deswegen eine Frage an dich, Alex. So, wie viele Schallplatten hast du ungefähr zu Hause?
Boah, Asche auf mein Haupt, 800.
Okay. Ja, Schallplatten bestehen ja aus PVC, so einem Kunststoff, der aus Erdöl hergestellt wird. Und ich habe mal nachgeguckt, so eine 140 Gramm Vinylschallplatte hat in der Produktion einen CO2-Fußabdruck von 1,15 Kilogramm CO2-Äquivalenten. Und da kannst du ja mal selber ausrechnen, wie so der CO2-Abdruck von deiner Plattensammlung ist. Ich habe es bei meiner mal gemacht. Ich lande so bei auf jeden Fall über einer Tonne. Und das ist allein so ein Zehntel des durchschnittlichen jährlichen Fußabdrucks einer Person in Deutschland. Also nur meine Plattensammlung. Mhm. Ne, das betrachtet nur die Produktion. Kommt ja noch CO2 hinzu durch den Transport der Platten. Und PVC ist auch enorm schädlich in der Vernichtung. Deshalb ist das tatsächlich so im physischen Recorded-Music-Bereich die größte Stellschraube. Und es gibt auch schon Firmen, die genau an dieser Stellschraube drehen. So zum Beispiel Good Neighbor Music aus den Niederlanden. Die haben sich zum Ziel gesetzt, PVC-freie Vinyl herzustellen, die sogar recycelbar sind. Es gibt andere Presswerke, die Bioplastik benutzen oder alte Vinylschallplatten recyceln. Und eine wirklich spannende Ressource dazu ist der Carbon Calculator von Impala, von dem Independent Music Netzwerk. Den gibt es seit 2022 und damit können Labels ihren CO2-Fußabdruck selbst messen. Und den verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes.
Ja, was mir jetzt persönlich gar nicht so klar war, ist, wie schlecht Streaming eben auch ist fürs Klima. Bei Vinyls und CDs ist ja irgendwie klar und liegt auf der Hand. Da hat man einfach eben viel Plastik in den Fingern. Aber Streaming, also 2019 gab es dazu eine spannende Studie der University Glasgow, wo herausgefunden wurde, dass Streaming einen noch größeren CO2-Fußabdruck hat als CDs, Vinyl und Kassetten. Die Studie bezog sich auf 2016. Da wurde ja noch weniger gestreamt als heute. Damals wurden nur in den USA 200 Millionen Kilogramm CO2 alleine durch Musikstreaming ausgestoßen. Das Hauptproblem beim Streaming sind diese riesigen Server, die benötigt werden für diese ganze Menge an Musikdaten. Wobei es natürlich auch darauf ankommt, woher die Streaming-Plattformen ihren Strom beziehen. Ein Beispiel, was vor ein paar Jahren durch die Medien ging, der Song Driver's License von Olivia Rodrigo wurde 2021 so oft gestreamt, dass sein CO2-Fußabdruck 4000 Flüge zwischen New York und London entsprach.
Wir kalkulieren mittlerweile auch so den digitalen Fußabdruck ein und da habe ich gerade so eine aktuelle Zahl, aber ich traue es mir gar nicht auszusprechen. Es sind auf jeden Fall Tonnen CO2 für eine Festival-Website. Also das ist auch spannend generell, so dass dieses ganze digitale Thema.
Das ist auf jeden Fall ja auch was, was man so gar nicht mitdenkt, ne? Wenn man halt erstmal irgendwie auf so eine Festivalfläche fährt. Das ist Wahnsinn.
Ja, was ja auch gerade, also diese ganzen KI-basierten Tools, das ist ja auch so heftig. Ne? Es geht ja noch über Streaming hinaus, was die auch an Kühlwasser überhaupt brauchen, die ja zu Wasserknappheit schon führen in den Gebieten, wo die Speichersysteme stehen. Also es sind alles so Sachen, die nicht so sichtbar sind wie Festivalmüll, ja, die aber an sich noch einen höheren CO2-Ausstoß haben.
Ich finde es total toll, dass solche Zahlen inzwischen greifbar sind. Ich finde es total toll, dass es so viele sind natürlich noch immer nicht genug, aber dass es Initiativen gibt, die da wirklich nach vorne gehen, die solche Zahlen transparent machen, die nach Lösungen suchen, also seien es eben Music Declares Emergency, sei es The Changency, seien es Leute wie du, die halt eben in den Firmen das versuchen, noch irgendwie voranzutreiben, das Thema. Und vielleicht auch nochmal mit Blick auf die Festivals und Veranstaltungen. Es wird ja auch immer gesagt, dass gerade Festivals eben auch die idealen gesellschaftlichen Räume sind für Innovationen und für Utopien. Und wo könnte man also besser auf die Suche sich machen nach Strategien, um halt irgendwie die Welt zu retten, basically, ne? So.
Mhm. Ja, was ich mich da halt immer frage, ist so, wie ernst es eigentlich dann am Ende alles gemeint ist. Also, ja, wo ist so eine Nachhaltigkeitsmaßnahme, vielleicht auch mehr PR für die Festival-Brand als wirklich durchdachte strategische Maßnahme? Marken, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, wirken natürlich erstmal irgendwie nahbarer, zeitgemäßer, cooler.
Wie ist denn da deine Wahrnehmung, Hannah? Also ich weiß, es ist ein bisschen fies, weil du eben ja für Festivals arbeitest und dich wahrscheinlich nicht hinstellen wirst und sagen wirst, oh. Aber wie nimmst du da so die Stimmung in der Branche wahr? Und du hast vorhin schon Greenwashing angesprochen, so gerade im Bereich Green Sponsoring. Wie erkennen Besuchende oder auch Kooperationspartner denn so, hey, hier ist gerade irgendwie Greenwashing am Start?
Ja, also erstmal würde ich dazu sagen, dass die Festivals, die ich betreue, da bin ich mir zu 100% auch sicher, dass wir kein Greenwashing machen. Da geht auch wirklich nur raus, was mit gutem Gewissen rausgehen kann, weil es natürlich auch ein Anliegen ist, das transparent aufzuzeigen. Und das ist ja auch das, was wir brauchen, um wirklich weiterzukommen. Also ich habe vorhin kurz gesagt, ne, man redet dann immer über Best Practice oder Zukunftsbilder. Früher waren es die Worst Cases. Aber was ich glaube, was halt auch viel mehr passieren muss, ist so realistic cases zu zeigen. Also wo stehen wir gerade, da wirklich auch transparent zu sein. Und ja, zu der Frage, wie erkennt man das? Immer so ein bisschen darauf schauen, wie ist irgendwie eine Zahl belegt. Oder wenn man jetzt die Möglichkeit hat auf ein Festival und da ist ein Stand und man ist nicht sicher, man kann da auch einfach mal eine Frage an die Leute stellen. Das ist sowieso immer cool, über das zu sprechen. Aber das ist ja auch die Gefahr beim Greenwashing, dass es auch nicht immer so ersichtlich ist, weil man ja eben nicht, ja, da so reingucken kann. Aber ich würde immer hinterfragen, woher irgendwelche Äußerungen kommen oder nach Beispielen fragen. Und ich finde, umso konkreter etwas aufgelistet ist, also gerade bei den Festivals, umso sicherer kann man sich auch sein, dass da kein Greenwashing betrieben wird, sondern wenn man irgendwie sieht, da ist etwas Konkretes, was Greifbares, ne? Dann kann man das halt irgendwie vermeiden, wenn es auch kein Greenwashing ist. Hm. Aber ja, letzten Endes ist es halt einfach ein großes Thema. Ein Thema, was natürlich auch Marken gerne für sich nutzen, um sich da zu positionieren und auch bestimmte Zielgruppen abzugreifen.
Ja. Als wir über diese konkreten Stellschrauben gesprochen haben, also eben Energie sparen, Müllvermeidung und so weiter, hast du auch schon durchblicken lassen, dass es natürlich nicht nur ökologische Gründe hat, sondern inzwischen eben auch einen gewissen ökonomischen Vorteil mit sich bringt und dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen eben durchaus auch auf wirtschaftlicher Ebene ein Wettbewerbsvorteil sein können. Das habe ich zumindest so rausgehört. Ich habe zu dem Thema auch mit Johannes Ewerke nochmal gesprochen vom BDKV und der kam direkt mit zahlreichen Beispielen um die Ecke. Einige davon hast du auch schon angerissen, aber wir hören auf jeden Fall mal rein.
Jetzt haben wir verschiedene Abfallsysteme und verschiedene Kosten für die Entsorgung von Müll auf einem Festival als Beispiel. Da zahlt es sich für dich wirtschaftlich aus, wenn du den Müll vorher sortierst, weil der Restmüll viel teurer ist als der Recyclingmüll. Das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Oder LED-Einsatz. Natürlich sind LED-Scheinwerfer etwas teurer als die ganz, ganz klassischen, aber sie verbrauchen viel weniger Energie. Und das zahlt sich dann in den Strompreisen aus. Vor allem dann, wenn du eben die Sachen nicht nur gemietet hast, sondern womöglich sogar gekauft hast als Venue und dann auf Dauer niedrigere Stromkosten, also signifikant niedrigere Stromkosten. Gleichzeitig, stell dir vor, du stellst dir aufs Dach irgendwelche Solarpaneele und erzeugst deinen Strom selber, ist das auch erstmal eine Investition, aber über die Jahre wirkt sich das deutlich aus. Jetzt kommt eine CO2-Strombepreisung, die Gaspreise werden hoch bleiben und weitere solche Faktoren spielen da rein, dass Energie eben teuer geworden ist. Und einige Unternehmen behelfen sich damit und das sind Erfolgsgeschichten, die wir nach und nach sehen.
Ja, und auch im Touring-Bereich kann eine ökologisch nachhaltige Herangehensweise zugleich Geld sparen. So Deichkind haben ja zum Beispiel vor einiger Zeit eine App entwickeln lassen, die ihnen die ökologisch sinnvollste Tourroute berechnet. Und das macht ja auch finanziell total Sinn, die Wege kurz zu halten, weil jeder Kilometer, den man nicht fährt, nicht nur den Planeten, sondern auch den Geldbeutel schont.
Und auf der anderen Seite stellt sich jetzt für mich eine sehr provokante Frage, ist es überhaupt die Aufgabe von uns als Musikbranche, also von Wirtschaftsunternehmen, aber auch von KonsumentInnen, diese riesige Problematik Klimawandel zu lösen, also zu investieren, zu verzichten, da aus eigenem Antrieb irgendwie ranzugehen? Und da erinnere ich mich auch an ein Panel auf dem Reeperbahn-Festival 2024 im Rahmen der Sustain Green Culture Summit, auf dem Katharina Reuter saß, und die hat einen sehr spannenden Vergleich gebracht, und zwar mit Bananen. Wir hören mal rein.
Zum einen liegt es ja an einem Systemfehler. Also dass das heute so ist, dass wir im Supermarkt für eine Bio-Banane mehr ausgeben müssen als für eine Pestizid-Banane, ist ja ein Systemfehler. Eigentlich müsste das, was gut für Mensch, Umwelt und Klima ist, im Regal preiswerter liegen. Und eben beispielsweise, weil wir sowas haben wie wirklich echte CO2-Preise, die der Höhe auch der Schäden entsprechen, weil wir sowas haben wie eine Pestizidabgabe, diese Pestizid-Banane so viel teurer ist, dass das nicht der erste Griff ist, aber von mir aus, auch wenn sozusagen Transferempfängerin unbedingt die Pestizidbanane essen möchten, müssten sie dafür mehr Geld ausgeben. Und das kannst du durchdeklinieren für alle Bereiche, für Mobilität, für Energie und so weiter. Wenn wir da wahre Preise zahlen würden, unser Markt würde ganz anders aussehen. Wir hätten endlich faire Bedingungen für Umwelt- und Klimaschutz, wo wir irgendwie immer sagen, na gut, wenn das der Planet ist, der einzige ist, den wir haben, dann wäre das doch irgendwie eine faire Sache, danach auch Markt auszurichten. Und dann können wir uns auch zurücklehnen und sagen, lass das mal den Markt richten. Da muss man nicht irgendwie dann, ne, besonders irgendwie sagen, bitte Konsumentinnen und Konsumenten, könnt ihr das Problem jetzt mal lösen? Und indem ihr eine teurere Ethical Fashion Brand kauft, hier irgendwie die Probleme von Fast Fashion in den Griff kriegen, das ist auch mega unfair, ne, wenn man sich auf so eine Position zurückzieht. Weil Politik muss diese Aufgabe lösen, die Rahmen, die Leitplanken zu setzen, damit die Märkte eben fair funktionieren und wir einfach diesen Systemfehler mal rauskriegen.
Ja, und die ersten Schritte, um eben diese Leitplanken politisch zu setzen, die gibt es inzwischen ja durchaus, wie Johannes Ewerke vom BDKV uns gesagt hat.
Es gibt ja auch noch inzwischen eine gesetzliche Entwicklung. Also der Green Deal wirkt sich aus auf unsere Branche, auf immer mehr Unternehmen in Form von Berichtspflichten. Das ist das Thema CSRD. Ein recht umfassendes System, wie man die eigenen Footprints nachhalten soll und dann berichten muss. Und die ganz großen Unternehmen sind bereits dazu verpflichtet, das zu tun. Und die kleinen schauen jetzt mehr und mehr darauf, um zu lernen, was da auf sich zukommt.
Ja, Hanna, wie groß schätzt du den Impact von so einer CSRD-Berichtspflicht ein? Wird das kurz- bis mittelfristig irgendwas verändern in der Musikbranche?
Ja, es ist auf jeden Fall eins der aktuellsten Themen, weil es natürlich Unternehmen ab einer gewissen Größe betrifft und das auch viele Festivalfirmen betrifft, die jetzt für 2025 verpflichtend reporten müssen. Das heißt, man muss sich schon wirklich gezielt mit den Umweltdaten auseinandersetzen und die berichten. Und das ist natürlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil es zum einen erstmal dazu führt, dass man auch das entsprechende Personal braucht, das sich mit diesen Themen beschäftigt, oder dass beispielsweise in der Finance-Abteilung Wege geebnet werden, dass da ein besserer Zugriff auf diese Daten kommt. Und wenn man diese Daten hat, wo wir auch wieder beim Thema sind, dass wir ja mittlerweile auch wirklich erst so umfassende Daten haben, das ist ja wirklich das Problem, dass man sich dann auch hinsetzen kann, um da eben Maßnahmen zu ergreifen, die besonders effektiv wirken. Für mich könnte die CSRD-Richtlinie noch ein bisschen strenger sein, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt.
Ja, Berichtspflicht, wirtschaftliche Vorteile, wenn man das alles so anschaut, fragt man sich doch, warum wir noch nicht weiter sind mit diesem ganzen Thema, weil es passiert ja durchaus was und es gibt ganz viele Dinge, die dafür sprechen. Und da habe ich auch nochmal bei Johannes Ewerke nachgefragt, wie er so die Stimmung im Verband eigentlich gerade so wahrnimmt.
Zum Teil ist es ein Wissensproblem, also gerade was diese Bilanzierung betrifft, ist der bürokratische Aufwand unfassbar groß. Wenn man da zum ersten Mal drauf guckt, kriegt man Panik. Das zweite sind wirtschaftliche Vorbehalte. Der Branche geht es im Moment nicht wirklich gut. Also die Umsätze sind zwar unheimlich hoch, aber Umsatz ist nicht Gewinn. Das spüren wir gerade ganz deutlich, weil die Gewinne, die Erträge, die waren noch nie so klein. Und wenn dann irgendwas teurer wird und noch teurer wird, und noch mehr Aufwand verursacht, dann sind die Unternehmen verständlicherweise erstmal misstrauisch und fragen sich, ob sie die Maßnahme nicht noch ein bisschen schieben können. Jedenfalls so weit, bis sie gezwungen sind, sie dann umzusetzen. Das ist so ein bisschen verständlich auch. Also kann ich komplett nachvollziehen. Wir müssen uns eben deswegen ganz stark in Richtung Wissen und Aufklärung und Motivation bewegen, um klarzumachen, man kann Geld sparen durch Nachhaltigkeit. Und man kann sich durch ein frühzeitiges Handeln auch Folgekosten ersparen, die dann irgendwann auf einen zukommen, wenn man nicht rechtzeitig reagiert hat.
Ja, Wissen ist Macht. Das gilt hier auf jeden Fall ganz besonders. Und eine Sache, die ich besonders mitnehme, ist was du vorhin gesagt hast, Hannah, nämlich, dass eine nachhaltige Musikindustrie eine gemeinsame Anstrengung ist. Genauso wie die Erde ja auch unser gemeinsamer Planet ist. Und es ist unsere künftige Aufgabe als Musikindustrie, und als Musikbranche sicherzustellen, dass auch künftige Generationen noch Konzerte erleben können und Musik genießen können. Und das ist tatsächlich nichts, wo wir im Wettbewerb zueinander stehen, sondern wo wir wirklich voneinander lernen können und müssen und das als gemeinsame Anstrengung begreifen sollten. Wir haben hier über super viele Ansätze gesprochen, die hoffentlich Inspiration bieten. Und ich glaube, viele Dinge erklären sich auch ein Stück weit von selbst, so dass man eben auch im Kleinen womöglich auf Ökostrom setzt, dass man für den Transport von Waren und Reisen auf nachhaltigere Alternativen setzt, also auf Flugzeug und Auto, dass man Müll vermeidet. Und natürlich auch, dass man sich überhaupt erstmal mit dem eigenen CO2-Fußabdruck auseinandersetzt.
Wir haben aber auch gerade von Johannes E-Werke gehört, dass es vielen Unternehmen doch schwerfällt, überhaupt anzufangen mit Nachhaltigkeitsmaßnahmen, weil das Thema so erschlagend sein kann. Und auch wir konnten hier in unserem Deep Dive doch nur an der Oberfläche kratzen. Die gute Nachricht ist, dass es inzwischen wirklich wahnsinnig viele Ressourcen und Anlaufstellen gibt. Hanna, nochmal eine Frage an dich. Was empfiehlst du Unternehmen in der Musikbranche, die gerade noch nicht so viel tun in Sachen Nachhaltigkeit, so als erste Schritte?
Ja, was ich da immer so gerne mitgebe, ist das, dass man auf jeden Fall da anfängt, wo es auch richtig Spaß macht, also wo man eine Motivation im Team herstellen kann. Also weil das ist so wichtig, um wirklich langfristig an der Thematik dran zu bleiben, ne? Und dass man am Anfang auch ganz klar sieht, dass es ein Weg, der gegangen wird, der aber nie aufhören wird. Also es wird ja nie wirklich der Punkt kommen, wo wir uns als Gesellschaft nicht verbessern können, sei es jetzt auf Umweltthemen, soziale Themen, ne? Also in Bezug auf alle Nachhaltigkeits Es geht ja immer darum, wirklich im regelmäßigen Abstand auch zu evaluieren, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin, ohne dass jetzt irgendwie größtmögliche Schäden zurücklässt. Um dieses Verständnis zu schaffen, dass es jetzt nicht einfach ein paar Maßnahmen sind, die man ergreift, würde ich da wirklich empfehlen, mit dem anzufangen, was Spaß macht. Aber auch hier, wir haben ja nicht Zeit, um jetzt uns ewig Sachen auszudenken, ohne lustige Sachen zu betreiben. Also für Klimaschutzmaßnahmen macht es schon Sinn, da eine gute Datenaufstellung zu haben. Wenn man jetzt nicht ewig Zeit hat, sich das Wissen anzueignen oder wie auch immer, da mal mit Personen zusammenzusprechen, mit Verbänden. Es gibt so viele tolle Initiativen, gerade in der Musikbranche, weil die Musikbranche ja auch immer als etwas gesehen wird, was andere motivieren kann. Ja, also auch andere Wirtschaftszweige, weil es sich an dem Beispiel ja auch so gut darstellen lässt. Und das ist ja bei den Festivals zum Beispiel auch so, dass es ja auch wirklich eine Testfläche sein kann. Wie können wir beispielsweise autark Energie versorgen? Und sich da halt irgendwie so wirklich die Sachen rauszupicken, wo man eine Motivation hat, hilft mir vor allen Dingen, aber auch in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen. Also auch da immer zu gucken, was macht dann irgendwie auch persönlich Spaß? Weil das ganze Thema kann ja auch sonst schnell irgendwie so ein bisschen runterziehen sein oder ne, so. Aufgeben ist ja keine Option.
Ja, das sind auf jeden Fall super Handlungsempfehlungen und gerade eben das Wissen anzuzapfen, was es gibt, sich Anlaufstellen zu wenden und eben auch die eigene Vorbildfunktion ernst zu nehmen, vielleicht auch NGOs mit einzubeziehen, die Sichtbarkeit zu erhöhen auf dem Festival, auf Konzerten, das mit Spendenaktionen zu kombinieren. Es gibt ja wirklich tausende Möglichkeiten. Ich möchte vielleicht so als Fazit, als Ausblick noch zwei Gedanken mit reinbringen, die ich für das ganze Thema super zentral finde und die du zum Teil auch tatsächlich schon so mit angerissen hast. So, wir haben jetzt hier eine Stunde über ökologische Nachhaltigkeit gesprochen und du hast schon noch immer natürlich mit einfließen lassen, dass da auch was anderes mit dazu gehört. Johannes E-Werke hat das auch nochmal sehr gut auf den Punkt gebracht, was es eigentlich braucht, um wirklich zukunftsfähig zu denken. Und das hören wir uns jetzt auch nochmal an.
Nachhaltigkeit hat nicht nur eine ökologische Dimension, sondern noch zwei andere, und zwar die gesellschaftliche Nachhaltigkeit und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Das sind zwei Dimensionen, die zu der ökologischen unmittelbar dazugehören. Also es muss zusammengedacht werden, wenn man über Nachhaltigkeit spricht. Welche Effekte wirtschaftlich, welche gesellschaftlich und welche ökologisch erreicht werden können. Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit hängen deswegen miteinander zusammen, weil es eben kein nachhaltiges Wirtschaften geben kann, was an der Gesellschaft oder an der Natur vorbeigeht. Und genauso gibt es eben mit der von der ökologischen eine direkte Verbindung hin zu der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit und umgekehrt. Also alle drei Dimensionen sind gemeinsam zu denken. Nur dann können wirklich gute Effekte für Wirtschaft, Natur und Gesellschaft erreicht werden.
Ja, und den vielleicht wichtigsten und zugleich auch für mich persönlich motivierendsten Ausblick hat in meinen Augen Katharina Reuter vom BNW. Ihre Worte haben mir nochmal verdeutlicht, wie viel Potenzial eigentlich in unserer Branche steckt.
Wie kommen wir eigentlich zu einer Wirtschaft, die regenerativ ist? Also nicht nur weniger schädlich, sondern eben tatsächlich einen positiven. Wie können wir für ein Festival sorgen, was echt einen positiven Fußabdruck hat? Und da sind bei uns in der Mitgliedschaft total viele Unternehmen schon dran, diese Zukunftsfragen zu stellen. Und das ist auf jeden Fall auch was, was mir Hoffnung macht, dass wir heute, ne, bei denen, die so ein Stück weit dann auch Vorausdenkerinnen und Vorausdenker sind, dass die sich schon Gedanken darüber machen, okay, wie können wir eben neben diesem, wir hören nur auf schädlich zu sein, wie können wir wirklich Ökosysteme wieder aufbauen, denn das ist das, was der Planet braucht.
Musikprojekte, die die Welt retten. Ich glaube, mit einer besseren Vision könnten wir diese Folge hier kaum beenden. Außer natürlich mit unserem obligatorischen Abschluss einer News, einer Entwicklung aus der Branche, aus den letzten Wochen oder Monaten, die Hoffnung macht. Und da hast du, Hanna, uns heute was mitgebracht, die gute Nachricht.
Ja, hätte ich gerne. Also so eine richtig gute, tolle Nachricht. Aber ich will das Bild auch irgendwie nicht so verfälschen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich bei allen großen Festivals was tut. Dass es überall Personen gibt, die auch eine intrinsische Motivation haben. Also es ist nicht so, dass irgendwo eine Chefetage sitzt und sagt, ich will irgendwie Geld verdienen und Nachhaltigkeit ist mir egal. Das ist absolut nicht der Fall. Eher im Gegenteil. Und vielleicht kann das auch so ein bisschen Hoffnung machen, dass in der Kulturbranche, ne, natürlich sind wir alle da, weil uns das so motiviert, so ein Gesamterlebnis zu schaffen, was eben auch der Gesellschaft was mitbringt. Also wir hatten ja auch gerade das Thema, ist jetzt keine Option, einfach nichts zu machen, sondern natürlich das Wichtigste, wenn es das Wichtigste für einen ist, Musikfestivals, Tanzen, Zusammenkommen, Feiern, sollte man natürlich erhalten. Die Frage ist nur wie, und da sind viele Leute dran. Aber was wirklich helfen kann, und das finde ich jetzt vielleicht auch noch irgendwie die gute Nachricht, wir sind nicht hilflos. Also gerade weiße Menschen, privilegierte Menschen, die haben Kapazitäten und Möglichkeiten, die Welt besser zu machen. Und das sollte uns Hoffnung geben. Also auch gerade in den politischen Zeiten. Viele Sachen sind schlimm, aber wir haben auch noch Kapazitäten, um daran was ändern zu können. Und ich finde, das kann auch motivieren. Und da auch gerade, es gibt immer mal wieder so die Ansage, naja, aber ich bin ja nur in meiner Bubble. Also dieses Wort Bubble wird auch so inflationär benutzt. Aber das kann man ja auch selber entscheiden, ob man in seiner Bubble bleibt oder mal vielleicht Kontakt aufnimmt. Ja, in ganz anderen Räumen. Also so ein bisschen wirklich probieren, über den Rand hinauszublicken, offen zu sein, so wie es im Rahmen der eigenen Kapazitäten natürlich geht. Aber ich glaube, das würde ich gerne am Ende als Motivation mitgeben, dass wir, die Kapazitäten haben, auch was ändern können und dass es da schon viele Beweggründe gibt. Und ja, da jetzt natürlich der richtige Zeitpunkt ist und ich glaube ganz fest daran, dass sich vieles ändern kann. Also ja.
Ich glaube, das ist der beste und motivierendste Abschluss, den wir für diese Podcast-Folge hätten haben können. Vielen lieben Dank und nehmt das Bild mit aus dieser Folge Reeperbahn Festival Deep Dive. Nehmt es mit in euren Alltag. Danke an euch da draußen, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback zu der Folge, über eure Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen des Reeperbahn-Festivals und per Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Vielen Dank, liebe Hanna, dass du da warst. Es war uns wirklich ein riesiges Fest mit dir. Danke, Alex, für einen weiteren wunderbaren Tag im Studio mit dir.
Danke, Lina.
Sehr, sehr gerne. Reeperbahn-Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH. Redaktion, Recherche und Moderation Alex Fabian und Lina Burghausen. Produktion, Produktdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Mit besonderem Dank an die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Und wir hören uns hier ganz bald wieder. Bis dahin.
Tschüss.